So, dann bin ich jetzt endlich auch startklar. Hat diesmal eine Sekunde länger gedauert. Entschuldigung. Ich begrüße Sie hier am Nachmittag nach der Mittagspause. Ich hoffe, Sie haben noch Konzentration vom üppigen Mittagessen. Kommt jetzt nicht die Schläfrigkeit, falls Sie hier kulinarisch getafelt haben auf der Messe. Genau. Ja, reichhaltige Auswahl und frisches Buffet. Ich habe Ihnen einen technischen Vortrag mitgebracht, der quasi nahtlos hier hinter Timo andockt oder der genauso natürlich auch Timos Leistungen huldigt für das, was er gemacht hat. Nämlich über ein Projekt, was wir mal bei uns im Hostingbetrieb hatten, nämlich einen größeren Mail-Cluster auf ein neues Speicherformat zu konvertieren, was bislang so kaum bekannt ist, was der Timo mal für DarfCode erfunden hat. Und die Quintessenz davon wird vielleicht auch sein für die meisten von Ihnen, dass es für Sie nicht interessant ist. Aber auch das ist ja vielleicht eine ganz wichtige Erkenntnis, dass man sich in solche Sachen nicht verrennt oder man halt solche Sachen, die halt auch Komplexität damit sich bringen, nur dann einsetzt, wenn sie auch was bringen. Schauen wir mal an, was wir da gemacht hatten. Was wir hatten, war ein IMAP-Cluster, der Pi mal Daumen irgendeine sechsstellige Anzahl mit Accounts irgendwie drauf hatte. Dahinter lagen dann Pi mal Daumen größer 12 Terabyte Storage. Das sind natürlich Größenordnungen, die prinzipiell in einem SAN von heute mit ein bisschen Geld locker abzudecken sind, aber die natürlich in der Skalierung dann doch einfach auch verschiedene Probleme mit sich mitbringen, weil Partitionen groß werden, weil es viele einzelne Dateien werden und. Dass es halt dann doch nicht mehr ganz so zu handeln ist, als wenn man nur 1, 2 oder 5 Terra hatte. Ja, das war ursprünglich mal ein X3-Dateisystem, einfach weil es früher X4 so noch nicht gab oder es nicht produktiv einsetzbar war. Wir natürlich aufgrund der Größenordnung zum Beispiel auch Schwierigkeiten hatten, mal kurz woanders hin zu migrieren, weil dazu muss man 10 Tage erstmal umkopieren im laufenden Betrieb. Das Ganze basierte auf einem SAN, auf einer HPEFA, die wir eigentlich auch mit ordentlich Platten bestückt irgendwie hatten, also auch absichtlich mit 450 Gig Platten und nicht mit 600er oder Größen, um halt möglichst viel I.O. zu haben und irgendwie ein relativ charmanter Quad-Core-Server, aus heutiger Sicht nichts Großartiges mehr, damals relativ schick eigentlich, der halt diesen ganzen IMAC-Cluster betrieben hat. Finde ich soweit auch schon mal eine große, schöne Kennzahl. Wir machen ja relativ viele Mail-Projekte, für die mich nicht kennen, Heinlein-Support. Ich habe das Postfix-Buch geschrieben oder mache im Prinzip seit 15 Jahren nur noch Mail mit Postfix und DarfCode. Und wenn ich manchmal sehe, dass Leute irgendwie erzählen, sie hätten irgendwie 15.000 Studenten und würden jetzt erstmal 5 Rechner dafür kaufen, kann ich nur sagen, ja, geht aber komischerweise auch anders mit einem Rechner und 100.000 Leuten. Insofern eigentlich jetzt gar nicht so riesengroßartiges Zeug. Das Problem, was wir dort hatten, ist, wir hatten auf dem IMAP-Server dann so Pi mal Daumen 10.000 simultane Nutzer drauf, also die wirklich verbunden waren, die dort ihren IMAP-Prozess hatten und die dann fröhlich natürlich auch in ihrem IMAP-Space rauf und runter gerödelt haben. Und natürlich ist es ein Setup, was selbst zu Durchschnittszeiten größer 10.000 Mails pro 5 Minuten irgendwie eingehend speichern muss. Zu Peakzeiten oder wenn es ein Stau war, natürlich ein beliebiges Vielfaches, ist klar, wenn man da mal 20 Minuten Downtime hat oder das, wenn morgens der 9.30 Uhr Peak ist, dann hat man natürlich ganz schnell Pi mal Daumen 100.000 Mails in der Queue, die man zusätzlich zu dem normalen Strom ja auch noch wegspeichern muss, wo man eh vielleicht schon kaum Reserven hatte. Das war so der Status quo, den wir da hatten, der sich da so im Laufe der Zeit entwickelt hat. Das ist einfach so gewachsen. War halt eben auch auf so eine Größenordnung ursprünglich nicht ausgelegt. Und dann war halt für uns einfach das Dilemma, was macht man damit? Vor allem, was macht man damit im laufenden Betrieb, wenn man das nicht irgendwie from the scratch einmal frisch designt neu aufziehen kann? Das größte Problem, was wir dabei hatten, war tatsächlich unser Backup-Prozess. Ja? Ich bin großer Freund von solchen R-Sync-basierten Snapshots und Backups und da gibt es ja 1000 Skripte und haben wir auch unsere hauseigene Lösung, mit der wir teilweise 120 Server sichern und das klappt auch prima, aber auf diesem Rechner hat einfach allein der tägliche inkrementelle R-Sync-Lauf 4 bis 7 Stunden gedauert. Und auch nur deshalb, weil wir dann nachts um 1 loslaufen konnte, wo relativ wenig I.O. auf den Platten war. Und dann war es halt immer so das bange Spiel, ist er bis 7.30 Uhr fertig. Ja? Weil ab 8 Uhr sieht man die Kurven schon deutlich ansteigen und klar ist dann auch ab 9 Uhr, wenn die Leute im Büro sind, steigt das exorbitant an und was bis dahin als Prozess im Backup nicht fertig geworden ist, das dauert dann gleich noch 5 Stunden länger. Ja? Oder man bricht es dann ab und hat wieder mal eine Nacht ohne vollständiges Backup irgendwie gehabt. Das zweite Problem, was wir einfach hatten, ein so ein R-Sync-Prozess, wenn der halt diese Dateiliste einliest von diesen 12 Terra, dann braucht er mal locker 5 GB eigenen Memory. Das ist, wenn man nur 32 hat und die halt auch für die Prozesse braucht, durchaus viel. Ja? Und der hat dann halt erstmal von 1 Uhr an losgelegt und hat im Prinzip 5 Stunden lang nur reingelesen, hat natürlich auch die I.O. im SAN kaputt gezogen, weil alles einmal angefasst werden musste, um dann am Ende vielleicht irgendwie tatsächlich auch mal 20 Minuten Dateien zu übertragen oder sowas. Aber mal kurz ein Backup machen, ja, das war natürlich gar nichts. Und wenn man sowas mal recovern muss irgendwie aus dem Backup, dann ist natürlich auch klar, sind das Datenmengen, mit denen man kaum noch irgendwie umgehen kann. Und unser Hauptproblem war halt auf dem Rechner, wir hatten permanent rund um die Uhr 30-40% Wait.io. Sie kennen das vielleicht, Sie haben ja den Top, ne? Und in den heutigen Kerneln wird das ja besser ausgewiesen als früher. Das sind neben dem User Space, dem System Space und so weiter, haben Sie ja auch, glaube ich, die vierte Spalte, das um Wait.io. Also die Anzahl der Zeit, die so eine CPU halt auf Platten-IO-Operationen warten musste. Ja? Und dann ist natürlich klar, wenn im Prinzip der Rechner 40% seiner Zeit damit beschäftigt ist, auf Anforderungen von Dateien oder das Beenden von Schreiboperationen zu warten, dass der dann nicht mehr allzu viel schafft. Also der hat noch 100.000 Leute geschafft, keine Frage, aber das ist natürlich dann der Flaschenhals, das ist das Problem, mit dem wir das da zu tun hatten. Und das ist halt teilweise auch so schnell gewachsen innerhalb von einem Jahr, dass wir da halt gar nicht richtig uns was Neues ausdenken konnten. Was sollen wir also tun? Punkt 1, klar, eine andere Form vom Backup-Prozess liegt natürlich erstmal nahe, wenn der so schlimm ist. Auf der anderen Seite, wie denn halt sonst, ja? Blockbasiert mit DD und Pipapo ist halt auch schwer. Jeder Prozess, der dateisystemorientiert arbeitet, der rafft sich daran natürlich irgendwie zu Tode. Nur noch am Wochenende Backup fahren und so weiter ist natürlich auch kein Plan. Wir haben eine ganze Zeit lang versucht, das Dateisystem zu optimieren. Das hat auch mit X3 durchaus noch etliches gebracht. Man kann aus X3 gegenüber so einer Standard-Config durchaus noch mal einiges rausholen, wenn man da so verschiedene Sachen macht, dass man mit den Art und Weisen, wie ein Journal geschrieben wird, optimiert, das indem man das halt einfach ein bisschen verzögerter macht und so weiter und so fort. Indem man solche Sachen wie A-Time und so weiter abschaltet, die standardmäßig ja eingeschaltet sind. Sie kennen das vielleicht, A-Time ist die Zugriffszeit auf eine Datei und selbst wenn Sie eine Datei nur lesend anfassen, wird immer diese A-Time aktualisiert. Genau genommen gibt es, wenn man so will, gar keinen lesenden Zugriff, weil es dann eigentlich immer ein schreibender Zugriff auch ist. Was natürlich auf einem normalen Rechner nicht auffällt, sich sowieso im Plattencache abspielt und nicht viel Volumen erzeugt, aber bei diesen massigen lesenden Zugriffen auch von 100.000 IMAP-Leuten oder 10.000 simultanen IMAP-Leuten, sind natürlich so Aktualisierungen von A-Times natürlich ganz schnell tödlich. Ja, sollen übrigens auch sehr tödlich sein für SSDs, habe ich mir sagen lassen, aber da bin ich nicht der Experte drin. Wir haben uns natürlich an X4 irgendwie beschäftigt, dazu habe ich hinten dann auch nochmal eine kleine Folie dazu. Wir haben uns eine Zeit lang auch sehr mit XFS beschäftigt, einfach weil es in den Foren auf den Mailinglisten natürlich große Lobeshymnen gab. Das ist immer so ein kleiner Glaubenskrieg natürlich auch, ja, X gegen XFS. Die einen halten das für sinnvoll, die anderen halten das für sinnvoll. Und XFS soll wohl, das kann ich nur sekundär zitieren, tatsächlich sehr charmant sein, gerade wenn es um viele parallele Operationen gibt. Mir wurde halt von XFS-Leuten natürlich gesagt, dass X3 im Kernel immer noch an diversen Stellen halt sehr viele serielle Abarbeitungen hat, sodass das eben nicht parallele Operationen so gut verkraften kann wie XFS. Das wird vermutlich schon auch stimmen. Ja. Ich muss aber auch sagen, ich habe in den letzten 5 Jahren oder in den letzten 10 Jahren immer wieder Fälle erlebt, wo ich tatsächlich XFS-Dateisysteme korrupt vorgefunden habe, sodass ich dem einfach nicht vertraue. Ja. Allein in den letzten 2 Jahren gab es 2 Fälle wieder. Das erinnerte mich so an die guten alten Zeiten mit ReiserFS, falls Sie das noch kennen. Ja, eine Legende. Das waren dann so Fälle, wie irgendwie waren Verzeichnisse nicht lesbar, nicht zugreifbar, ganz komische Symptome, irgendwas spinnt, wo man sagt, oh, das war nicht in Ordnung. Dann haben die beim Kunden einen File-System-Check gemacht. Der File-System-Check hat gesagt, jo, die Partition ist sauber, alles picobello. Ja, aber nach ein paar Stunden Betrieb traten diese Fehler wieder auf. Ja. Also der XFS hat es nicht geschafft, das zu reparieren. Und erst als wir wirklich gesagt haben, dass die komischen Abbrüche und Abstürze, die es auf diesem System gab und so weiter, dass sie wirklich was mit dem korrupten Dateisystem zu tun haben müssen, obwohl der FSCK sagt, hier ist alles in Ordnung, dann haben wir wirklich mal mit Force und 20.000 Zusatzparametern so einen richtig brutalen Ober-FSCK rüberlaufen lassen. Der hat dann komischerweise Fehler gefunden und danach lief das System auch wieder. Aber das ist halt so ein Punkt, wo es mir persönlich so graut und irgendwie die Zehennägel kräuselt. Ja, ein FSCK erklärt ein System für in Ordnung und in Wirklichkeit ist es immer noch korrupt. Ja, dann soll er sagen, ich kann es nicht reparieren, aber er kann es nicht nach dem Booten oder beim FSCK für clean erklären und in Wirklichkeit ist da totaler Hackfleisch im Dateisystem. Auch wenn er es mit minus Force und so weiter am Ende dann sogar irgendwie repariert bekommen hat. Dem traue ich halt einfach nicht, muss ich so sagen. Ja, das andere ist so dieses allgemeine Problem, dass es für XFS bis heute eigentlich keine sinnvollen, vernünftigen Repair-Tools gibt, wenn das Ding mal wirklich im Eimer ist. Da ist X3, X4 einfach deutlich besser ausgestattet. Und wenn ich halt einfach damit rechnen muss, dass ich 12 Tera von 100.000 Leuten verliere, will ich irgendwie ein Dateisystem haben, mit dem ich im Zweifelsfall wirklich aus den einzelnen Blöcken und Sektoren alles Mögliche wieder rausfutzeln kann, was wir schon ein paar Mal gemacht haben, was wirklich gut klappt, wenn alles im Eimer ist. Aber diese Tools gibt es für XFS halt nicht. Darum war XFS für uns halt einfach an der Stelle keine wirkliche Option, der wir da einfach vertraut haben. Und lange Zeit war halt tatsächlich im Raum, gut, dann kaufen wir noch einen Sahn. Das macht finanziell natürlich keinen Spaß. Wobei ich sagen muss, mittlerweile, es sind bereits zwei Sahns. Also teilweise, der Weg ist sogar dann auch gegangen worden, hat aber die Probleme halt teilweise auch nicht mehr gelöst, weil dann kam halt wieder Wachstum rein und dann hatten wir wieder ein Skalierungsproblem. Ja, was haben wir gemacht? Wir hatten halt bislang das Format MailDir im DAVCOD oder auch auf den Mail-Servern. Und MailDir, kennen Sie vielleicht, da ist jede E-Mail in einer einzelnen Datei gespeichert. Ein Nutzer hat ein Postfach. Da drin liegen, wenn er 10 Mails hat, 10 einzelne Dateien. Und wenn er eben 100 Mails hat oder 100.000 Mails hat, liegen da drin 100.000 einzelne Dateien. Letzte Woche habe ich wieder mal ein Postfach gefunden, das hatte 1,7 Millionen ungelesene Nachrichten. Dann haben Sie 1,7 Millionen Dateien da drin. Die will auch keiner mehr lesen. Das waren so Marketing-Newsletter-Rückläufer, die da schön gesammelt worden sind. Aber wenn Sie da ein Rsync drauf loslassen, liest das mal ein und guck mal, das ist natürlich klar, da passiert dann erstmal 5 Minuten lang nichts mehr. Und wenn Sie davon viele haben, bricht Ihnen das einfach schlichtweg das Genick. Trotzdem, absolutes Loblied von mir, MailDir ist einfach ein saugeiles Storage-Format für solche Mail-Server, weil das Ding ist lockingfrei, Sie können es über NFS betreiben, es gibt keine Datenbanken, es kann nicht korrupt sein, es ist total rock solid simple. Sie können mit dem Texteditor in so einem Mail-Verzeichnis eine Datei schreiben, schreiben das Subject-Test, Leerzeichen, darunter Hello World, speichern ab und dann hat er eine neue Mail in seiner Inbox. Ja, das kann nicht kaputt gehen, so ein MailDir, das ist seit 25 Jahren Designkonzept. Keine Datenbank, kein Index, nichts. Das Ding ist unkaputtbar, solange einfach nur die Datei an sich lesbar ist oder das Verzeichnis. MailDir ist geil. Davon wollte ich mich auch nie verabschieden. Auch unser Support hat das natürlich geliebt. Wenn Nutzer sagt, hier lösch mal raus oder kopier mal rein, dann grabt man irgendwie die Mails, baut eine Vorschleife drum und macht halt RM-Mail-Datei. Und dann ist die halt weg. Damit kann man total entspannt umgehen. Oder wenn man irgendwas recovern will, macht man erst irgendwie wieder zurück in die Inbox und dann ist das ganze Zeug halt wieder da, total entspannt. Also, MailDir ist toll, aber nur bis zu einer gewissen Größenordnung. Hallo Rsync-Prozess als bestes Beispiel dafür. Darum heute mal die Idee, was Timo eben erfunden hatte. Dieses Format M-Dbox, also es gibt Dbox, das ist ein Format, S-Dbox ist Single-Dbox, M ist Multiple-Dbox, im Prinzip aber genau das Gleiche. MailDir, wie gesagt, einfach rock solid und pipapo, aber eben viele Dateien. Und dieses MD-Box-Format, ich erkläre gleich, wie es aussieht, der vermeidet einfach diese 100.000 Dateien. Der macht einfach 1.000 Dateien a 100 E-Mails zum Beispiel. Oder eben 100 Dateien a 1.000 E-Mails. Aber eben nicht eine große mit 100.000 Mails drin, wie wir das früher im M-Box-Format hatten. Das gibt es auch noch, die Alten kennen das noch. Ja? Sondern der macht so ein Mittelding. Der macht ein Best-of aus M-Box. Eine Datei viele Mails und MailDir viele Dateien, jeweils eine E-Mails, der macht so Häppchen. Und dann habe ich halt 500 Mbox-Files. Ja. Das ist natürlich für so einen Rsync-Prozess und für so ein Backup was ganz anderes. Das Storage-Volumen ist genau das gleiche, aber ich habe halt einfach mal nicht, keine Ahnung, was sind das am Ende, 150 Milliarden Dateien oder noch viel mehr, das summiert sich ja wirklich, ja. Sondern ich habe am Ende halt irgendwie 1 Million Dateien und damit kann ich umgehen. Gucken wir gleich am Ende, was draus geworden ist. Ja. Und auch so ein FSCK, ja, nicht nur, dass ich eine große Partition habe, wenn da viele Dateien drin liegen, dauert so ein FSCK, wenn die mal korrupt ist, natürlich auch viel länger, wenn er die ganzen Sachen irgendwie einmal prüfen muss. Und das ist natürlich Downtime im produktiven Betrieb, die da eine Rolle spielt. Der große Nachteil von diesem MD-Box-Format ist, dieses spezielle Format, Mails sind auf verschiedene Speicherblöcke aufgeteilt, erfordert irgendwie eine Art Datenbank, Index. DAVCOD muss halt wissen, wo liegt die Mail XY? Liegt die im File 5 oder im File 50? Das heißt, an der Stelle habe ich mich eben dann oder muss ich mich dann verabschieden von der Idee, dass ich da drin einfach Dateien löschen kann, Dateien reinkopieren kann, Mails editieren kann und so weiter. Ja, an der Stelle habe ich so eine Art Datenbankstruktur drumherum. Die Cyrus-Leute kennen das, da gab es da schon immer so eine Art Datenbankindex drüber. Und das ist natürlich das, wo unser Support das jetzt dem sehr hinterher trauert, weil sie sich da nicht mehr beliebig drin verhalten können und man einfach ein bisschen Vorsicht walten lassen muss oder eben Kommandos machen muss. Dazu hat Timo eben dieses DAV-ADM-Kommando dann erfunden, mit dem man vieles steuern kann. Aber das geht dann halt einfach nicht mehr, dass ich an dem Zeug vorbei agiere. Schauen wir uns mal an, wie MailDir funktioniert. Ich habe Ihnen hier so ein Beispiel-Listing von einem User mitgebracht. Die Mail-Profis werden mir verzeihen, die kennen das jetzt. Vielleicht schon. Sie haben, wenn Sie in so ein Home-Verzeichnis von Klaus reinschauen, hier oben immer so eine Dreierstruktur, Current, New und Temp. Das ist im Prinzip die Inbox eines Nutzers. Die wird transparent, egal wie das da drin liegt, immer nach draußen als Inbox dargestellt. News sind die Nachrichten, die sozusagen seit dem letzten Login neu hinzugekommen sind, damit der Server Ihnen sagen kann, das ist neu seit dem letzten Login. Und danach verschiebt er die in Current hoch. Und wenn, wenn die halt IMAP-Folder haben, zum Beispiel ich habe einen Folder namens Urlaub, dann gibt es einfach hier wieder einen Ordner, der heißt Urlaub, und da drin gibt es dann wieder diese Current, New und Temp-Struktur. Ja? Und in dem ganzen Zeug drin liegen dann halt die ganzen einzelnen E-Mail-Dateien. Dafcod hat dieses zusätzlich zu dem Maildir, was alle IMAP-Server im Prinzip soweit können, hat er eben jetzt auch durchaus hier Index- oder Caching-Log-Sachen, also Binärsachen, die er verwaltet. Das sind bei Dafcod aber reine Caching-Effekte. Ich kann die löschen. Dann sagt er hoppla und liest die halt alles wieder ein und baut sie neu auf. Aber das ist der Grund, warum Dafcod so schnell ist beim Arbeiten mit Maildir. Warum er sogar Dafcod mit Maildir schneller ist als Cyrus ohne? Ja, weil er wahnsinnig viele Informationen da rausziehen kann, aber die sind für ihn immer redundant. Er kann sie verlieren. Was auch heißt, im Backup oder sonst was, wenn ich das Ding mal irgendwie kaputt habe, dieses Index-File, dann lösche ich es einfach, beziehungsweise Timo hat da auch sehr viele selbstheilende Sachen eingebaut. Wenn Dafcod feststellt, dass da irgendwas drin nicht stimmt, schmeißt das weg und macht es einfach neu. Dann gibt es ein Log-File-Warning und dann baut er den neu auf. Auf den kann er verzichten, Cyrus kann das nicht. Ja. Das ist so der Aufbau von diesem ganzen Verzeichnis und da liegen eben die ganzen einzelnen Dateien irgendwie drin. MDbox geht jetzt einen etwas anderen Weg. Wir haben ja zum einen natürlich auch noch ein bisschen Verwaltungskram, aber wir haben ja zum einen in dem Home-Verzeichnis eines Nutzers einen Ordner, der heißt Mailboxes. Da liegen die ganzen Verzeichnisse wieder drin. Wir haben auch hier wieder den Urlaubsordner, bloß jetzt ohne den führenden Punkt. Also die IMAP-Struktur, die ich in meinem Postfach auch sehe, ist hier einfach als Ordnerstruktur auch angelegt. Und der Unterordner Spanien ist jetzt auch im Ordner Urlaub hier mit drin. Ja. Und parallel zu diesem Mailbox-Baum gibt es einen Baum, der heißt Storage, und da liegen jetzt einfach diese ganzen M1 bis M-Unendlich-Dateien drin. Wie groß die werden, ist Einstellungssache. Default bei Dafcod sind 2 Megabyte, wir haben mittlerweile 5. Das heißt, alle 5 Megabyte snapshottet er das Ding, und also schneidet es ab und beginnt einfach eine neue M-Datei. Und da liegen jetzt halt lauter Mails hintereinander drin. Wenn ich eine 20 Megabyte große Mail habe, füllt die halt einen M-File alleine aus. Dann hat halt nichts anderes mehr Platz drin. Ja? Und wenn ich viele kleine habe, dann sagt er halt irgendwann, ich schreibe die so lange rein, bis ich bei dieser 5-Mega-Grenze bin und ich dann halt mal wieder ein neues M-File anfangen muss. Da, wie gesagt, brauche ich jetzt diese Index-Dateien, die ich da oben habe, weil da steht eben drin, das liegt im File M5 an der Position so und so, und dann kannst du dir die Mail wieder rausziehen. Das ist der große Unterschied dabei. Ja? Das ist im Prinzip so eine Art wie so ein Dateisystem. Ja? Sie kennen das vielleicht auch noch aus dem klassischen FAT, das Undelete, ja, unter guten alten DOS-Zeiten oder sowas. Ne? Wenn ich eine Datei lösche, dann lösche ich eigentlich nur den Index-Eintrag, wo sie liegt im Dateisystem, die Blöcke bleiben. Das macht Dafcod hier ganz genauso. Wenn ich eine Mail lösche, dann löscht er eigentlich oben nur diesen Index, diesen Index-Referenz und fässt aber diese M-Dateien hier unten eigentlich gar nicht an. Also der löscht die nicht wirklich raus, sondern er markiert sie nur als gelöscht, und einmal am Tag muss man einen Cronjob haben, der so einen Expunge macht, der einfach über alle Postfächer läuft und dann halt wirklich alles rauswirft, was da tatsächlich mal zum Löschen markiert worden ist. Auch das ist natürlich schon wieder eine ganz erhebliche Performance-Steigerung für uns. Wir sparen uns das I.O., diese Mail jetzt sofort am helllichten Tag zu löschen, wenn die morgens um 10 in der Inbox alles ablöschen, was sie so haben, sondern ich muss nur so ein bisschen Index-Sachen aktualisieren und kann den Expunge-Job dann irgendwann ganz entspannt nachts um Mitternacht oder vor dem Backup-Prozess um 1-2 Uhr nachts irgendwie laufen lassen, wo mich diese I.O. halt einfach nicht wehtut und vor allem, wo ich sie dann auch natürlich zusammenfassen kann. Ich kann in der Datei M5 10-mal täglich eine Mail rauslöschen oder ich mache nachts um 1 einmal ein Aufräumen in der M5. Das ist natürlich im Gesamtergebnis schon mal ein riesengroßer Unterschied, wie viel I.O. im Laufe des Tages tatsächlich entstanden ist. Ja, das ist diese M-Debug-Struktur. Nur für die Dafcod-Profis unter uns, diese S-Debug-Struktur wäre dann, dass es nur ein M-File gibt. Hat sich ist denktheoretisch möglich. Ich weiß nicht bis heute, wozu das gut sein soll, aber dann hätte man halt sozusagen diese Aufteilung in verschiedene Dateien nicht so ganz. Dass man das in verschiedene Dateien aufteilt, ist natürlich sehr sinnvoll, eben damit ich mal einfach so eine Mail aus der Mitte rauslöschen kann. Das war ja früher mal die Krux bei diesem uralten M-Box-Format, wo alles in einer Datei war. Ja, wenn Sie so ein Postfach haben, das ist ein Gigabyte groß, haben Sie ein Gigabyte großes M-Box-File und dann löschen Sie aus der Mitte mal 3 Kilobyte E-Mail. Ja, dann kopieren sie einen halben Gigabyte nach links, lassen 3 Kilobyte aus und kopieren einen halben Gigabyte hinterher und sind natürlich 4 Minuten lang am Rödeln auf der Festplatte. Und darum teilen wir das eben dann in so 5-Megabyte-Päckchen auf, damit es eben ganz entspannt ist, wenn man in der Mitte mal was löschen muss und dadurch dieses M-File einfach mal durch die Gegend schubsen muss, dann ist das nicht so viel Volumen. was dort entsteht. Also, warum ist MDBox schneller? Wir markieren sie nur zum Löschen. Auch Verschiebungen, ich schiebe das von Inbox in Urlaub und so weiter, das ist dann nur eine Änderung im Index, in der Referenz. Sie bleibt nach wie vor im M23-File oder sowas liegen. Diese M-Files sind nicht pro Mailbox, also pro Folder, sondern für den gesamten Mailstore dieses Nutzers. Das heißt, da muss sich eigentlich gar nichts ändern. Ja. Und ich kann natürlich unter Umständen auch Leseprozesse optimieren, weil ich zum Beispiel natürlich sagen kann, hier, das sind eben die ganzen neuen E-Mails, die letzte Nacht reingekommen sind, so mit Read-Ahead und was weiß ich, kann ich natürlich ein paar Caching-Effekte auf Festplattensystemen ausnutzen. Ja. FSCK, haben wir vorhin schon gesagt, ist brutal schneller, ja, bei sowas, wenn Sie da das haben. Das sehen Sie ganz einfach, können Sie kleine Tests machen. Machen Sie mal eine leere Partition, machen Sie ein FSCK drauf, messen die Zeit und dann erzeugen Sie mit irgendeinem Tool oder einer Vorschleife einfach mal so und so viele Millionen, Milliarden Dateien, lassen das mal ein Wochenende durchlaufen und machen dann auf einer derselben Partition wieder ein FSCK. Das ist natürlich ein himmelweiter Unterschied. Ja. Und FSCK, ich habe da Angst davor, muss ich wirklich sagen, ja, weil theoretisch, und Ex-Dateisystem geht ja angeblich nicht kaputt, ja. Aber angenommen, Sie haben wirklich mal ungeplanten Stromausfall und dann kommt das System morgens um 10 wieder hoch und sagt FSCK, ja, alles gut, ich werde schon irgendwann fertig, dauert noch 14 Stunden. Was wollen Sie dann Ihren Kunden sagen? Ja, heute nicht mehr, wegen Betriebsausflug geschlossen oder keine Ahnung. Also das ist wirklich was, wo ich sagen muss, so, ich meine, so ein halber Gig oder auch ein halber Terra oder ein Terra, das kriegt man durch. Das dauert vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde. Ja, und dann kann ich sagen, okay, halbe Stunde, klingelt das Telefon, muss ich den beruhigen, kriege ich durch, aber bis zum Mittagessen um 12 ist das alles wieder am Start. Aber wenn Sie 6 Tera haben, 12 Tera haben oder noch mehr, wenn Sie sagen, das dauert teilweise fast einen Tag, bis das durch ist, ja, und Sie haben Geschäftskunden oder auch die privaten, den können Sie nicht sagen, heute ist das mal komplett tot und bleibt auch so. Also da haben wir wirklich großen Schiss davor gehabt, das war mir lange nicht so bewusst, weil das immer so wuchs und wuchs, aus einem Tera wurden 2, aus 2 wurden 4 und das letzte Mal so richtig bewusst mit Zeitmessung habe ich es mal bei 1, 2 Tera gecheckt. Ich meine, wenn man das als Downtime planen kann, geht das noch, dann sage ich, okay, Freitag um 1 fange ich an und hoffe, dass ich bis morgens fertig bin, gibt es nachts eine Downtime, ist eigentlich auch schwierig, wenn die Kunden um die ganze Welt sitzen, es gibt keine Downtime, ja? Was bei uns nachts um 4 ist, ist bei Hongkong in Hongkong Arbeitszeit. Ja. Aber was passiert wirklich, wenn Sie einen Stromausfall haben oder irgendwas Unvorhergesehenes, irgendwas ganz Blödes am helllichten Tag? Ja. Da kann ich nur raten, haben Sie immer ein Standby-Flugticket in der Tasche, wenn die Leute sauer sind. Das weitere nette Feature, warum MDBox eben auch schneller sein kann, ist, dass Sie verschiedenen schnellen Storage nutzen können. Das ist tatsächlich sehr, sehr sexy. Sie können jetzt einfach sagen, ich habe irgendwie im SAN eine Partition oder einen Mountpoint auf meinem Rechner, der ist auf 15K-Platten, die sind vielleicht sogar im RAID 10 aufgebaut, damit es möglichst viel Bums hat, wo möglichst viel I.O. irgendwie drin ist. Aber das ist vielleicht nur ein Tera, weil 12 Tera auf 450er-Platten im RAID 10 ist einfach schweineteuer. Ja, das macht echt gar keinen Spaß. Ja. Während hingegen ich die anderen 11 Tera vielleicht auf 600er-Platten mit 10K oder vielleicht Tera, meinetwegen Tera, SATA-Platten mit 7,2 oder so abfrühstücken kann. Die gibt es relativ billig. Ja. Und im RAID 5 ist was ganz anderes als im RAID 10, wo ich immer 2 Platten raufwerfen muss, um eine zu kriegen. Ja. Und da kann ich aber halt großes Volumen schaffen. Das hat keinerlei I.O. und würde gnadenlos zusammenbrechen. Bloß, woher kommen denn diese 12 Tera, die Sie auf dem Mail-Server haben? Das ist das ganz bisschen, was die letzten 4 Stunden reingekommen ist. Davon werden 4/5 jetzt auch gleich wieder gelöscht. Sie gehen in die Inbox und drücken Delete. Kam vor 10 Minuten an, wird in 10 Minuten nicht mehr da sein. Da geht viel rein, raus, es bleibt kaum was übrig. Und dann haben Sie mehr oder weniger die 11 Tera, das sind die ganzen IMAP-Folder. Ja? Der Spam-Verdachtsohr-Folder, rückwirkend bis 2003, sowieso. Aber dann natürlich noch Projekt A, Projekt B, Kunde war mal was, Urlaub 2007 auf Rodos, pipapo. Ja? Das fassen Sie nie wieder an als User. Ja, der IMAP-Client greift da drauf eigentlich nicht zu und wenn nur mal, um zu gucken, ob was Neues drin ist. Das heißt, das sind eigentlich in meiner Sprache tote Daten. Die produzieren kein I.O., die produzieren Volumen. Die Inbox produziert kein Volumen, die produziert I.O. Und das kann DarfCode mit diesem MDBox-Format tatsächlich sehr schön machen, indem ich so ein Alt-Storage definiere, indem ich halt sagen kann, die Inbox des Nutzers liegt im Mountpoint 1 unter dem Namen Klaus Müller und dann unter Mountpoint 2 auch unter dem Namen Klaus Müller. Und so eine M-Datei kann dann am ersten oder am zweiten Verzeichnisort liegen. DarfCode weiß, die Mail liegt in M5, Position so und so. Und dann geht dann das erste Verzeichnis rein, ob dort eine Datei, diese Storage-Datei M5 ist. Wenn er sie findet, prima, hat er die Mail. Wenn die M5-Datei dort nicht ist, muss er halt an den zweiten Mountpoint gehen und kann die dort finden. Das heißt, so eine M-Datei kann immer nur dort oder dort sein. Es darf nie M5 zweimal geben. Ganz einfaches, wie triviales bis geniales Prinzip, was Timo sich da ausgedacht hat. Und dann gibt es ein paar DAV-ADM-Kommandos, mit denen man das steuern kann, indem ich sozusagen Mails in diesen Alt Storage auch ganz bequem verschieben kann. Und Dovecot sucht halt einfach so lange, bis er das irgendwie findet. Aber dann kann ich da sehr klar Prioritäten setzen, wo ich mein Geld rauswerfe. Bis ich das hatte, musste ich halt 12 Tera hochperformant bereithalten, ja, obwohl 11 davon gar nicht das benutzen. Und das ist halt einfach eine riesengroße Geldverschwendung und sorgt auch dafür, dass man lieber alles mittelmäßig statt ein bisschen richtig schnell macht. Kann man ja heutzutage durchaus nachdenken, den einen Tera halt dann wirklich auf SSD zu machen und sonst was und die anderen Tera dann auf SATA und unterm Strich habe ich noch Geld gespart oder sowas. Ja, gut, das hat man eigentlich gerade gesagt. Ja, das Speichervolumen, die toten Daten, damit die User auch ihr gnadenlos notwendiges Gigabyte Postfachquota irgendwie ausfüllen können. Ja, wie kann man zu so einem MDBox-Format migrieren? Das war natürlich das nächste Problem. Hat man 12 Tera? Es gibt diverse Synchronisationstools, auch von Dovecot. Das Desync-Kommando hat Timo ja auch gerade schon vorgestellt. Damit kann ich nicht nur zwischen Rechnern migrieren, ich kann auch zwischen Speicherformaten migrieren. Ich kann also dem Desync-Kommando sagen, links ziehst du das Ganze im Media-Format ab und rechts in einem anderen Pfad oder auf einem anderen Rechner speicherst du es im MDBox-Format oder in sonstigen Format wieder hin. Das kann er auch synchronisieren, das klappt prima. Aber das heißt auch, Sie brauchen erstmal wieder 12 Tera zweiten ungenutzten Plattenplatz. Und wenn Sie den nicht haben, dann müssen Sie erstmal wieder 50.000 Euro für einen Sahn ausgeben und das kaufen, damit sie irgendwann das alte abschalten können und dann zu viel an der Backe haben. Das macht natürlich auch keinen Spaß. Wir hatten damals Kontakt eben mit Timo letzten Herbst und was wir halt ganz gerne hätten, ist, dass man im laufenden Betrieb das Ganze einfach migrieren kann, dass ich einen Mischbetrieb einfach machen kann, weil ich kann ja nie im Leben 12 Tera oder auch nur 1 Tera simultan zu einem Zeitpunkt umschalten im alten oder im neuen Format. Dovecot kann das so und so der kann alle Formate lesen, ja, aber ich müsste ja irgendwann abschalten, alles einmal konvertieren und dann wieder hochfahren, mit dem zweiten Sahn oder auch nicht. Ja, aber das ist in der Kürze der Zeit natürlich gar nicht zu machen. Also kamen wir mit Timo drauf oder er hat das vorgeschlagen, Mensch, wir können einfach so ein Autoformat machen, dann geht er einfach in das Home-Verzeichnis eines Nutzers rein und schaut, ob er da drin ein Verzeichnis findet, das Media heißt, das Mbox heißt oder das MDBox heißt. Soll Dovecot doch selber nachgucken, was er dort vorfindet. Und anhand des Verzeichnisnamens, den muss man halt einhalten, kann er dann bestimmen, was das ist. Das hat einfach den kleinen Vorteil, dass Sie jetzt im laufenden Betrieb einfach sagen können, ich habe dieses Desync-Kommando, ich habe ein vergleichsweise kleines Postfach von 1, 2, 3, 4, 5 Gigabyte. Das konvertiere ich jetzt in das neue Format. Anschließend gibt es so ein kleines Skript, sorge ich dafür, dass der Nutzer rausgeworfen wird, falls er eingeloggt ist, damit, wenn er sich dann reconnectet, er halt über dieses Auto-Prefix in dem neuen Format landet und ich kann das alte Verzeichnis löschen. Sie können also 100.000 Leute laufend immer durchkonvertieren und so einen totalen Mischbetrieb fahren. Und je nachdem, wo die im Alphabet stehen oder so ungefähr oder wo die im Storage halt liegen, werden halt von Tag zu Tag mehr Leute auf das neue Format irgendwie umgestellt, ohne dass sie eine Downtime haben müssen. Das hat wirklich super geklappt. Und das ist das, wo ich dann persönlich auch Dovecot oder auch Timo liebe. Es wird heute jetzt eine kleine Lobhudelei auf ihn, aber es ist einfach wahr. Ja, ja, nachmittags telefoniert, am nächsten Morgen war das Release draußen, wo das drin war und wir konnten weitermachen. Und das ist natürlich schon ziemlich geil und ja, ist im Prinzip natürlich wieder mal Open Source. Im weitesten Sinne auch. Ich weiß nicht, wie lange ich bei einer anderen Firma auf ein Release gewartet hätte, bis ich da hätte weitermachen können. Bis dahin wäre ich abgesoffen gewesen. Ja, so sieht das dann aus. Das ist jetzt auch so ein bisschen für zu Hause oder für die Leute, die das irgendwie mal nachlesen wollen oder nachbasteln. Du musst das nicht abfotografieren. Du kannst das einfach runterladen und ausdrucken. Das geht auch. Ja, das ist kein Geheimnis. Das steht bei uns auf den Webseiten. Ja. Also als Doku für zu Hause, ja, dass ich dann in meine Dovecot-Konfiguration einfach so eintrage, Mail Location ist Auto. Da steht normalerweise drin, Mailia Doppelpunkt ist dann tilde Mailia oder wo auch immer das liegt oder Home, Mail, Domain, User und so weiter. Ja. Da trägt man nur Auto ein und zwar wirklich nur Auto nackig und das war's. Ja, kein Verzeichnisname und nichts. Ja. Und dann sagt er, ich gehe in das Home-Verzeichnis eines Nutzers, %H bei Dovecot und schaue, welches von diesen Standardverzeichnissen, diesen verschiedenen Formaten, die es gibt, ich da also finde. Und dann klappt das sofort. Haben wir beherzt im laufenden Betrieb einfach einen Abend eingeschaltet. Ging uns ein bisschen die Pumpe, weil der Code war erst 24 Stunden alt. Aber hat sofort funktioniert und läuft bis heute. Ist ziemlich schick. Das Problem, was wir hatten, das war halt auch so der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, das haben wir dann auch erst nach ein paar Tagen gemerkt. Wenn ein Nutzer neu war und der hatte noch nie eine Mail bekommen, dann gab es natürlich gar kein Verzeichnis und dann wusste Dovecot nicht mehr, was er jetzt machen soll. Ja? Weil in welchem Format soll er es anlegen? Ich weiß nicht, ob Timo das eingebaut hat. Ich habe ihm mal vorgeschlagen, ob er da nicht einfach so eine Art Auto-Default-Create-Type oder sowas noch definiert, dass er halt dann Mail dir anlegt oder MD-Box anlegt oder sowas. Ne? Aber tatsächlich, da stürzte der dann immer ab. Und neue Leute hatten halt kein Home-Verzeichnis mehr sozusagen. Aber auch das ist einfach zu lösen gewesen. Das gibt temporäre Fehler an Postfix. Die Mails an diese neuen Accounts bleiben in Postfix in der Queue liegen wegen Internal Server Error, pipapo. Ja. Macht man einen Cron-Job, einmal die Minute, der gräbt die Postfix-Queue durch, gräbt die Leute raus, gräbt die Mailadresse raus und macht halt ein MKD und legt das Ding an. Und wenn Postfix 3 Minuten später den nächsten Zustellversuch macht, gibt es ein Home-Dir mit Verzeichnis und dann gehen die Mails halt auch raus. Und das tritt ja noch einmal auf, wenn der allererste mal der Nutzer eine Mail empfangen soll. Also auch das ist durchaus in den Griff zu kriegen. Ob DAVCAD das mittlerweile out of the box kann, weiß ich nicht, aber das war im Prinzip kein Problem. Was ist in dem Projekt dann passiert? Wir mussten das mit IONICE starten, weil sobald wir das halt im laufenden Betrieb einfach als Skript gesagt haben, konvertieren wir die Verzeichnisse, hat er so viel IO-Last schon wieder gezogen, dass das System wieder endgültig zusammengebrochen ist. Also produktiver Betrieb und Rsync-Backup und Desync-Migration, das war einfach. Da haben alle Platten die Hufen gehoben, dann ging irgendwie gar nichts mehr. Aber mit IONICE auf einem ganzen Level dauert es zwar schweinelang, aber das war uns ja egal, weil wir über das Autoteil im laufenden Betrieb einfach konvertieren mussten. Ist mir egal, ob es 1 oder 4 Wochen dauert. Ich habe ja keine Snapshot-Zeit, wo ich das auf den Strich irgendwie alles umstellen muss. Und dann kann ich das ganz entspannt machen. Wir haben dann noch die Skripte so ein bisschen optimiert, dass die halt geguckt haben, wie spät es ist. Immer wenn der User konvertiert hat, kann man gucken, wie spät ist es. Und wenn es morgens zwischen 8 und 10 ist, also der Vormittagspeak, wenn es um 1 ist oder wenn es um 16:30 der Nachmittagspeak ist, dann macht halt mal Sleep 30 Minuten, sodass wir zu den Peakzeiten uns halt da nicht auch noch die Reserven extra nochmal geklaut haben. Und dann war das ganz entspannt. Ja. Aber das war schon eine gewisse Erfahrung, weil man denkt immer so, naja, ist ein Sahn, sind 100 Platten drin und pipapo, nur das Schickste und so weiter. Ja, aber das war total breit, das Teil. Das kam halt einfach nicht mehr hinterher. Hatte noch eine andere Ursache, erzähle ich nachher. Aber das kann man schon schaffen. Ja, was war der erste Erfolg von der Umstellung? Und das hat schon alles gelohnt. Rsync ist bei uns in 20 Minuten durch die 12 Tera. Und das ist natürlich echt ein Traum. Ja, das könnte ich jetzt stündlich machen, ja, weil es so viel Spaß macht. Da sieht man schon, die Anzahl der Dateien ist das, was das Genick bricht. Nicht das Volumen, weil er guckt sich ja dann auch nur die Zugriffszeit an oder die Modification Time von der Datei und so weiter. Und den Inhalt ist ja dann wurscht, wie viel das ist. Und durch diese ganzen M-Dateien, dadurch, dass es nur noch ein Bruchteil des Originals war, rast das Ding jetzt also wie nix. Und wir haben das auch total gesehen. Wir haben leider durch einen Fehler unsere SNMP-Graphen da irgendwie verloren. Sonst wollte ich eigentlich Bilder zeigen, aber die haben wir aus Versehen mal gekillt. Man hat das sofort gesehen, ne? Wo sonst das immer 40% Auslastung war, war es ab der Umstellung, ging es bergab. Ne? Jeden Tag wurde es besser und irgendwann dümpeln wir jetzt auf den üblichen 2, 3, 5%, die man so da hat und die einen auch nicht stören. Aber das war wirklich optisch mehr als deutlich zu sehen. Und man hat auch wirklich gesehen in diesen 3, 4 Wochen, ne? Wir tauchen langsam auf, wir gewinnen Land, jeden Tag sind wieder irgendwie 5000 Accounts mehr umgestellt und wieder sind es ein paar Prozentpunkte mehr, die man hat. Aber wir haben dann festgestellt, dass es immer noch so viel I.O. Also es wird deutlich besser. Wir waren dann nachdem wir nur M-Box gemacht haben, zunächst, glaube ich, so auf 20% Auslastung. Das war immer noch so, dass wir gesagt haben, das kann es eigentlich nicht sein. Wenn wirklich die große Welle kommt, wenn man wirklich mal 2 Stunden down war und man hat jetzt irgendwie 500.000 Mails, die man noch nachdelivern muss zusätzlich, dann wird das auch 2, 3 Stunden dauern, bis die geschrieben sind. Dafür haben Kunden kein Verständnis. Das heißt, das war immer noch nicht was, wo wir gesagt haben, wir können wachsen, wir können skalieren, wir können Downtimes abfangen, wir können uns nochmal verdoppeln. Ja, dann wäre ich ja wieder auf den 40% Auslastung gewesen. Das war im Prinzip immer noch nicht so wirklich das Nonplusultra. Guck mal nachher nochmal dazu. Nochmal ganz kurz zu diesem M-Box Zwischenschritt. Nachteil von diesem ganzen Prinzip war, von diesem ganzen Formatumstellung war halt natürlich, ich habe jetzt diese Indexdateien, ich brauche das DAV-ADM mehr. Es ist ein echter Index. Wenn ich jetzt den Index verliere, weiß er nicht mehr, was in welchen Dateien steht. Das ist uns durchaus ein paar Mal passiert, weil da gibt es auch ganz lustige Effekte, wenn Sie so 1,7 Millionen Mails in so einer toten Inbox haben, dann haben Sie irgendwann einen Index, der ist über 1 GB und wenn DAVCAD dann aber nur 750 MB Memory haben darf, die DAVCAD erkennen ja vielleicht diesen VMEM-Parameter, ja, normalerweise maximal 64 Mega, wir haben den schon wahnsinnig hochgedreht, aber irgendwann ist der Index größer als das, was ein Prozess an Memory haben darf und dann knallt und dann zerlegt DAVCAD seinen Index. Das passiert uns ab und zu mal. Mittlerweile relativ selbstheilend, aber damals war das so, dass wir den häufiger verloren haben. Sagt man natürlich erstmal so, oh, Panik, genau das darf nicht passieren, wir wissen nicht mehr, wo die Mails sind. ist aber gut in den Griff zu kriegen. Es gibt so einen Recovery-Mechanismus von DAV-ADM, wo er durch diese M-Files geht und dann zuverlässig wie ein FSTK wieder gefunden hat, wo was liegt, und hat es immer geschafft, ohne Verlust von E-Mails seinen Index wieder aufzubauen. In der Zeit war das Postfach tot, ja, 2, 3, 4 Minuten, klar. Aber das ist schon mal eine ganz wichtige Erkenntnis, auch so für uns. Selbst wenn das Ding mal im Eimer ist, es war bislang immer verlustfrei wiederherzustellen. Ja, das ist jetzt auch so eine kleine Doku dafür das, was ich halt erwarten würde, weil die Frage ist halt, ne, ist ja alles schön und gut, sollte man das wirklich gehen und den Weg auf MD-Box irgendwie umschwenken? Es hat eben auch in der Administration ganz erheblich Nachteile. Ja? Sie müssen sich dann daran gewöhnen, dass Sie nicht mehr so hemdsärmlich arbeiten können wie früher. Das macht eigentlich nichts, weil es zu diesen DAV-ADM-Kommandos halt alle möglichen Tools gibt. Zum Beispiel, dass ich halt auch einfach sagen kann, alle Mails, die von Mailer-Dämon sind und Status gelesen im Ordner Urlaub von dem Absender so und so in den letzten 48 Stunden gesichert, löschen. Ja, also durchaus sehr komplexe Sachen, die man mit einem Grep im Dateisystem alleine nicht hinkriegt. Ja. Und es gibt aber prinzipiell eine schöne Toolchain, mit der man alles mögliche skripten kann, wo ich suchen kann, dass die Mail 5 irgendwie auf den Filter passt, und mit Fetch kann ich dann die Mail 5 zum Beispiel wieder rausziehen und damit irgendwas machen und so weiter. Das war halt früher ein Grep und ein Cat. Ja, da muss man sich natürlich ein bisschen umgewöhnen, aber prinzipiell geht das alles. Wo man sich auch ein bisschen umgewöhnen muss, ist natürlich das Thema Backups. Ja, bislang Mail-Dir lockingfrei, Sie können im laufenden Betrieb das Ding einfach wegsichern, zum Glück, ja, sonst wären die 7 Stunden doppelt tödlich gewesen. Aber da kann halt nichts passieren. Und selbst wenn DAVCode dann mal beim Wegsichern eine Inkonsistenz in seinen Indexdateien hatte, war das ja nur der reine Cache, haben wir vorhin schon gesagt, der war nicht wild. Bei MDBox müssten Sie eigentlich irgendeinen Snapshot machen per LVM oder sonst irgendwas. Also eigentlich DAVCode runterfahren, Dateisystem snapshotten, DAVCode wieder hochfahren und dann könnten Sie es in Ruhe wegsichern, so wie man das zum Beispiel bei einer SQL-Datenbank oder irgendwas anderem ja auch machen müsste. Ja? Das wäre natürlich eine Möglichkeit, die wollten wir aber nicht unbedingt gehen. Das Problem ist aber halt natürlich, wenn Sie es einfach im laufenden Betrieb wegsichern, riskieren Sie, dass eine neue Mail reingekommen ist. Die Indexdatei haben Sie schon gezogen mit der Referenz drin. Da ist sie noch nicht drin gewesen. Das M25-File ziehen Sie aber jetzt, da ist sie schon drin und dann haben Sie Inkonsistenzen mit dem, was Sie da im laufenden Betrieb gezogen haben. Aber auch da haben wir für uns einfach gesagt, damit leben wir. Ja, erstens geht es so schnell durch eine Inbox und ist noch dazu nachts, dass das Risiko relativ gering ist, aber es wird immer wieder mal passieren. Aber da gibt es eben zur Not dieses Recovery-Kommando, was das dann einfach bei so einer korrupten Box einfach wieder herstellt. Wenn ich aus dem Backup hier herstelle und darf kurz sagen, die stimmt nicht, dann muss ich halt nochmal manuell da den Index reparieren. In der Praxis hat sich gezeigt, dass wir das noch nie hatten. Ja, also einfach ganz Mut zum Risiko sozusagen im Laufbetrieb einfach wegzusichern. So weit sind die Dateien nicht voneinander entfernt. Da macht ja dann das User-Verzeichnis und ist da bei Index und M-Dateien recht dicht beisammen. Geht recht schnell. Die Chance ist also ausreichend gering, sodass wir da einfach das Risiko eingehen und da so tun, als ob wir das einfach könnten. Und wenn ich es jetzt nur auf Plan B reparieren. Andere Möglichkeit für Backups, die ich natürlich mit MDBox machen kann, ist das, was Timo auch am Schluss hier nochmal vorgestellt hat, mit diesem Desync-Kommando, dass ich eben aus dem laufenden Betrieb heraus das Ding woanders hinmirre auf Dateiebene, weil Desync versteht natürlich das MDBox-Speicherformat, kann also diese Datenbank, diesen Mail-Storage gut auslesen, ohne dass ich DAVCode anhalten muss, und dann kann er mir das irgendwie in das eigentliche Backup-Verzeichnis reinsichern. Das wird natürlich auch funktionieren. Ja, das war so der, ich komme gleich noch was, aber das war so der grobe Weg von dem Projekt, den wir so hatten. Ich habe vorhin das so ein bisschen offen stehen lassen, was am Ende dann das Problem war, warum es immer noch nicht alles gelöst hat. Wir haben unsere Performance dadurch deutlich reduzieren können, aber wir hatten immer noch mehr, als wir eigentlich bräuchten, habe ich gesagt. Was sich dann einfach für uns rausgestellt hat, das haben wir immer geahnt, aber nicht so ganz wahrhaben wollen, ist, dass wir einfach zu wenig Cache im Rechner hatten. Ja, wir haben immer gesagt, 32 GB RAM sind da drin, etwas ältere Mühle, der hat 20 MB Plattencache, sieht man ja im Top, immer schön benutzt, wo wir gedacht haben, ja, der 20 GB Cache, kein Problem, trotzdem macht er so viel I.O. Ja. Und was wir einfach gesehen haben, ist, dass wir einfach mal einen neuen Rechner gekauft haben mit 96 GB RAM, macht auch Spaß, und der jetzt neuerdings 80 GB Cache benutzt und der jetzt tatsächlich es schafft, diese ganzen Plattenoperationen durch Cache auch wahnsinnig zu reduzieren. Kann man ketzerisch natürlich auch sagen, prima, hättet auch bei Mail-Dir bleiben können, ist was Wahres dran, hätte uns für das Backup-Prozess mit dem AirSync aber halt eben trotzdem nicht gelöst. Insofern wäre das nicht die ultimative Antwort gewesen. Das muss man sich in solchen Größenordnungen bis einfach mal klar machen. Wenn ich innerhalb von 5 oder 10 Minuten so viel Traffic reinkriege, dass es einfach meinen Cache-Speicher sprengt, dann wird er Daten, die erst vor 3, 4 Minuten in den Cache eingelesen worden sind, also die noch im Kernel gehalten werden, schon wieder expiren müssen. Er muss sie dann halt einfach so schnell wieder rauswerfen, weil er nur 20 Gig Platz hat sozusagen, ja, dass er, wenn der Nutzer die 3 Minuten später lesen will, die Mail prompt wieder von der Platte neu einlesen muss. Und das war eigentlich in Wirklichkeit eine der ganz maßgeblichen Probleme, die wir nicht so ganz glauben wollten am Anfang, dass da so viel Fluktuation sozusagen ist auf der Platte, dass das wirklich so viel Leseoperation auch einfach nach sich zieht, weil wir gesagt haben, die Mail ist vor einer Minute geschrieben worden, ja, die muss er im Cache haben und wir haben das auch teilweise ein bisschen verifizieren können. In Wirklichkeit sind die ganz schnell wieder aus dem Cache raus, weil da viel zu viel Durchsatz war, wenn 10.000 Leute einfach auf Index und Pipapo zugreifen. Und da muss man einfach sagen, neues System, das ist deutlich entspannter und das sieht man auch sehr schnell, das können Sie auch für Webserver und für andere Dienste mal machen. Probieren Sie das einfach mal aus. Wenn Sie ein System booten und Sie schalten Top ein, dann sehen Sie ja rechts den benutzten Buffer Space, also was der Kernel sozusagen noch an Cache hat. Das ist naturgemäß ja erstmal null, klar, weil nach dem Booten hat er nichts. Stoppen Sie einfach mal die Zeit, bis das Ding auf seinem Maximalwert, den Sie zur Verfügung haben, angekommen ist. Ja, wenn das eine Stunde dauert, ist alles entspannt. Aber wenn Sie sehen, nach 4 Minuten habe ich das Ding bereits auf Anschlag, dann wissen Sie, wie viel Sie in 4 Minuten in Wirklichkeit gelesen oder geschrieben haben und haben eine Ahnung, was Sie noch alles rausholen könnten, wenn er jetzt noch weiter aufbauen könnte. Das kann man dadurch eigentlich relativ schön und schnell sehen. Soweit erstmal bis hierhin. Gerade noch Fragen? Irgendwas dazu? War im Mittelteil gerade ein bisschen wirr erklärt. Ich hoffe, Sie konnten mir trotzdem noch folgen. Gut, dann habe ich Ihnen noch was mitgebracht, auch eben als Doku für zu Hause oder für die, die es eben nachbauen wollen. Noch ein paar kleine Tuning-Tricks, die halt auch bei uns wahnsinnig viel bewirkt haben. Dovecot kann Mails ZIP-komprimiert speichern. Egal ob Mailio oder MD-Box, geht in jedem Format. Ne? Also einfach so mit GZIP, so wie ich das mit den Logfiles, mit Logrotate ja auch habe. Ja? Hört sich erstmal doof an. Ja? Sie kennen das vielleicht noch von ganz früher, das gab es auch vor 15 oder 20 Jahren. Kennt das noch jemand, so Double Disk für den Atari oder für die Windows 3.11-Rechner? Ja, ne? Verdopple deine Festplatte. Der Gag ist halt, damals hatten wir halt schwache CPUs. Man hat gesagt, ich habe zwar mehr Platz auf der Platte, wenn ich alles komprimiere, ich lese und schreibe bloß langsamer, weil die CPU ja packen oder entpacken muss. Bloß, Sie wissen das vielleicht, die Festplatten haben sich im I.O. kaum gesteigert. Die CPUs sind von der Leistungsfähigkeit, also um Faktor was weiß ich nicht, wie viel Nullen, natürlich stärker geworden. Es ist heute wirklich so, und wir haben es uns angeguckt, dass es schneller ist, das ganze Zeug packen zu lassen und dann nur die gepackten Daten zu schreiben, was natürlich nur noch 50% so ungefähr sind, als das Original zu schreiben. Es ist schneller, 1 Gigabyte Daten auf 0,5 Gig zu packen und zu speichern, als die Festplatte 1 Gig rödeln zu lassen. Wenn Sie mal so ein großes DVD-Image irgendwie kopiert haben, wissen Sie, wie lange eine Platte braucht, wenn Sie so ein 4- oder 8-Gig-Image von A nach B kopieren auf der Platte. Da rödelt die. Packen Sie es vorher, dann geht es schneller. Ja? Also das liegt natürlich ein bisschen an den CPUs, aber mit den heutigen Quad-Core, 6-Core-CPUs werden Sie ja totgeworfen. Ja? Und Sie sparen tatsächlich Schreibarbeit. Sie haben weniger Volumen, Sie haben weniger Blöcke zu schreiben, Sie haben weniger irgendwie zum Sahnen oder auf den Storage irgendwie zu transferieren. Ja? Das ist tatsächlich ein Performance-Gewinn gewesen. Der zweite Punkt, der mir auch erst nach ein paar Tagen klar geworden ist, ich habe jetzt in den 20 Gig Cache nicht 20 Gig entpackte Daten, ich habe jetzt 20 Gig gepackte Daten drin, also 30 Gig oder 40, je nachdem wie viel die Rate ist. Ich habe in Wirklichkeit meinen Cache verdoppelt, weil er die komprimierten Sektoren sozusagen speichern muss und Dovecot macht ja dann im User Space erst das Dekodieren. Das heißt, sie haben ihren Plattencache wesentlich performanter ausgenutzt. Von RAID-Controller-Cache und so weiter mal zu schweigen, das haben sie auch gleich noch als Bonus sozusagen mit dabei, dass die Daten natürlich immer kleiner sind. Ja? Hat Pi mal Daumen 30% gebracht. Wir haben dann also auch im Rahmen von dieser Konvertierung alle Inboxen nicht nur nach MD-Box konvertiert, sondern wir haben sie nach MD-Box konvertiert und auch gleich sippen lassen. Das hat das nicht beschleunigt. Klar, wenn Sie die 12 Tera durchpacken, dauert das auch erstmal. Aber über das Auto-Feature hatten wir ja dann beliebig viel Zeit wieder. Und das ist halt auch ganz nett, das spart tatsächlich Geld. Ich könnte jetzt wirklich, wenn ich das neu kaufe, kann ich eher sagen, da packst du 2 6-Core-CPUs rein. Das ist, eigentlich brauchen die gar nicht so viel, aber dann habe ich die Reserve und dann gehe ich lieber im SAN auf 10K-Platten. Kaufe ich meinen SAN 20K billiger ein irgendwie, weil ich überall lahme Platten nehmen muss und investiere lieber mal $1,000 mehr in 2 schönere CPUs für den Rechner. Ja, und am Ende habe ich 19 gespart und bin am Ende noch schneller unterwegs. Ja, also Sie müssen einfach nicht mehr mit Platten-IO, die relativ teuer ist, das erschlagen, während hingegen CPU-Kraft relativ günstig ist. Das war tatsächlich sehr nett. Der zweite schöne Vorteil ist, Ihr Backup schrumpft natürlich auch um 30-50%. Kommt auch darauf an, wie man es rechnet. Ne? Das eine ist verdoppeln, das andere ist minus 30%, das ist das Gleiche. Ja? R-Sync hat jetzt eben nur noch 8 Terra. Ja, das lebt sich schon mal deutlich entspannter, spart natürlich auch noch mal ganz erheblich Platten und so weiter und so fort. Und er ist natürlich dann auch wieder einen Schuss schneller fertig, weil tatsächlich auch weniger übers Netzwerk transferiert werden muss, wenn er die backupt. Also das kann ich wirklich sehr empfehlen. Das kann die AFCOD machen, sowohl im Media-Format, dann wird jede einzelne Datei komprimiert. Ja, Sie kommen als Admin ja trotzdem immer noch ganz gut ran mit Zless, Zcat und so weiter. Oder Sie können sie auspacken, ne, kommen Sie da ganz gut damit klar. Oder in diesem MD-Box-Format, das hat jetzt also damit eigentlich gar nichts zu tun, ist aber allgemein tatsächlich sehr, sehr hilfreich und sehr, sehr charmant. DAFCOD macht das ganz easy. Der guckt sich die ersten Sektoren von der Datei an und wenn er feststellt, ups, das ist gepackt, dann entpackt er so und wenn er feststellt, hey, das ist ASCII Plaintext, dann sagt er, na, dann habe ich die Mail wohl im Original. Das heißt, Sie können auch damit immer noch in der Inbox eines Nutzers auch einen totalen Mischbetrieb fahren, ein paar sind konvertiert, ein paar sind nicht konvertiert, gepackt. Das können Sie sich immer noch frei aussuchen und er entscheidet halt anhand der ersten Bytes, was er da irgendwie zu tun hat und ob er das dekodieren muss. Der zweite Punkt, den ich Ihnen da als Erkenntnisgewinn aus diesem Projekt noch mitgebracht habe, ist diese Angst vor dem FSCK, die ich vorhin schon beschworen habe und die mich wirklich, wirklich teilweise schlaflose Nächte gekostet hat, weil das natürlich existenzkritisch ist, ja, wenn das mal schief geht. Ich habe da mal ein paar Tests gefahren, die jetzt nicht repräsentativ sind, aber die haben da schon ganz deutlich gesagt, nehmen Sie einfach mal eine normale 750er Platte oder sowas und packen Sie die irgendwie mit 500 Gig Daten voll. Also ich habe einfach von unserem File-Server im Büro einfach mal 500 Gig mit R-Sync rübergezogen, als Referenz so ein bisschen. Und mit X3 war ich da 21 Minuten dabei, mit X4 in der Minute 15. Das ist natürlich brutal, bei nur 750 Gig. Mit vollen Daten, also halbwegs voll. Ja. Aber allein, wenn Sie schon mal eine 3,5 Terra-Partition einrichten, die leer ist, nur leer, nichts bespielt, dann habe ich mit X3 fast eine Dreiviertelstunde gebraucht, wo nichts drin war, und X4 war halt eben in der Minute 30 durch. Mit einem normalen FSCK. Und das ist natürlich also jetzt nicht nur Faktor 2 oder Faktor 3, sondern es ist natürlich ein ganz exorbitanter Unterschied. Das eine sind bei 12 Terra irgendwann 30 Minuten, das andere sind irgendwann mal 8 oder 10 Stunden. Es gibt Anleitungen im Netz, wie Sie X3 auf X4 konvertieren können, übrigens. Das klappt. Sie müssen die nicht umkopieren oder formatieren. Man muss da bloß ein bisschen Mut beweisen, das einfach mal machen. Ich schicke Ihnen das auch gerne zu. Wir haben diverse Partitionen im Laufbetrieb umgestellt. Der Gag ist, das optimiert Sie noch nicht richtig. Also weil in X3 gespeicherte Daten bleiben immer noch in X3, solange die Daten nicht mal bewegt werden, hat sich da nicht viel verbessert erstmal. Aber alle neuen würden dann halt immer in X4 gemacht werden. Also bevor man gar nichts tut, ist es besser, die einfach mal kurz rauszuhängen, 2, 3 Journaling-Kommandos da abzusetzen und die wieder reinzuhängen. Ja? Das bringt dann schon eine ganze Menge. Im Serverbetrieb kann man das abends um 10 mal ganz entspannt in einem kleinen Wartungsfenster machen. Und wir haben das selbst bei denen, die nicht optimiert sind, festgestellt. Wir haben anschließend 3-mal so viel Durchsatz und Laufzeit gehabt bei denen gegenüber der vor der Konvertierung. Ja. Dazu kommt auch, wenn Sie mit X4 sowas machen, Samba-Server, Web-Server oder sonst was, da gibt es wesentlich mehr nette Tuning-Möglichkeiten gegenüber X3. Zum Beispiel können Sie ganz einfach, das haben wir dann auch gemacht, alle Daten grundsätzlich 60 bis 90 Sekunden in Memory cachen und dann im Bulk alles rausschreiben, was sich dort angesammelt hat. Also wir haben einen riesen Delay im Schreiben, klar. Wenn dann der Strom weg ist, habe ich die verloren, keine Frage. Aber ich kann Ihnen wirklich anweisen, dass er viel entspannter, relaxter damit umgehen muss, nicht immer alles gleich sofort einzeln schreiben muss, was viel kleiner Tüdelkram ist, sondern wir schreiben im Bunch, im Block sozusagen alle 60 Sekunden das raus. Sieht man mit IO-Top, die Platte langweilt sich, dann sind die 60 Sekunden um, dann macht er 7 Sekunden 100%, klar, aber dann hat er eben all das geschrieben, was davor über 60 Sekunden verteilt war und das geht natürlich wesentlich optimierter und wesentlich entspannter für ein System. Ist natürlich ein gewisses Risiko eines Datenverlustes dabei, aber grundsätzlich sehr, sehr charmant und das hat eine ganze Menge gebracht. Das geht mit X3 so teilweise nicht. Ja, was ich auch noch mitgebracht habe, auch als Doku für zu Hause, so würde so ein Umgang mit dem DAF-ADM-Kommando einfach mal aussehen, damit Sie eine Vorstellung haben, was da auf Sie zukommt. Das müssen Sie jetzt hier nicht hundertprozentig abtippen oder verstehen, das ist jetzt wirklich auch zum Nachlesen ausdrucken, aber so würde das aussehen. Ich habe so ein Search-Kommando im Postfach von Klaus Müller sozusagen und mein Filter auf die E-Mails, die ich haben möchte, wäre jetzt, dass er die Mailbox-Inbox durchsucht, alle E-Mails, die das Subject-Ticket besitzen. Und dann kommt eine Liste von Unique-IDs raus, von E-Mails, die da drin sind. Das ist erstmal nur eine Liste, mit der können Sie nichts anfangen. Das heißt, das, was hier als Liste rauskommt von E-Mail-Treffern, pipen Sie einfach an die nächste Wildschleife, die jetzt für jede E-Mail oder für die beiden UIDs, die er pro E-Mail kriegt, ein Kommando ausführt, nämlich zum Beispiel Fetch von Klaus Müller diese E-Mail, die auf diese Unique-ID trifft. Und dann können Sie zum Beispiel E-Mails extrahieren, in Verzeichnis schreiben oder sonst irgendwas damit machen, aus dem Backup wiederherstellen oder. Also das ist so diese Vorgehensweise, wo man natürlich sagen muss, ein Grep vorher war wesentlich einfacher und das ist dann einfach so. Das ist halt die Bürde, die Last, die Sie bei so einem MDBox-Format dann einfach haben. Diesen Aufwand müssen Sie dann halt einfach treiben. Macht es aber auch nett. Sie sehen, wonach man alles so suchen kann. Ja, das bietet sich also auch für irgendwelche Shell-Scripting oder Voodoo-Magic-Sachen an. Sie haben jetzt eine Schnittstelle, mit der Sie ganz bequem auf alle möglichen Teile einer E-Mail zugreifen können und wo Sie sehr bequem bestimmte eigene Elemente von IMAP eben durchsuchen können. Zum Beispiel, gib mir alle E-Mails, die in den letzten 24 Stunden gespeichert worden sind oder so. Das geht da natürlich dann ganz charmant. Ja, für alles andere weitere zu DarfCod, was da noch geht, was da nicht geht im Hochlassbereich, können wir uns gerne dann detaillierter auch nochmal am Rande unterhalten. Sie können ja nochmal drüber nachdenken, ob das sozusagen in Ihr Szenario passt, ob Sie so viel Volumen haben, dass so eine Umstellung für Sie interessant ist. Dann stehe ich auch gerne nochmal heute oder per Telefon die Tage oder sowas mit Rat und Tat zur Verfügung. Grenze, wo ich so sagen würde, ab wann sich so ein MD-Box rechnet, sind so Pi mal Daumen 3,5 Terra. So reine Faustformel. Ja, also wer einen halben Terra hat, dem nützt MD-Box eigentlich nichts. Aber wer so 3,5 Terra Storage irgendwo hat, der, denke ich, kann ganz gut davon profitieren und kann tatsächlich auch mit dem Mehraufwand, den er treiben muss, den einfach ganz gut gegenrechnen und sagen, dass das halt einfach nochmal anfällt. Soweit, so gut. Jetzt noch Fragen, Kommentare, Feedback, Protest. Bitteschön. Die Frage war, ob man mit Matt eben auch an der MD-Box rankommen kann. Soweit ich weiß, nicht. Also ich würde sagen, nein, aber ich habe es nie positiv und negativ bestätigt bekommen. Nein, das ist ein Format, das kann nur DarfCod. Und mir wäre nicht bekannt, dass das in Matt irgendwie mal eingebaut worden ist. Aber da muss man halt selbst als Matt-User mal IMAP benutzen. Das geht, habe ich mir sagen lassen. Sonst noch was? Bitte.
Wenn die E-Mails gepackt sind, wie wirkt sich das für den User aus, wenn der nach E-Mails sucht oder die E-Mails durchblättert?
Okay, gar nicht, weil das habe ich dann vorhin vielleicht nicht richtig erklärt. Sobald es in den IMAP-Prozess reingeht, kommen natürlich entpackte Daten. Der Client kriegt davon gar nichts mit. Ne? Sondern er liest die gepackten Daten, packt sie sich aus und dann rechnet er intern und zum Kunden, zum Client hin mit den entpackten normalen Mails weiter.
Also bekommt der Benutzer sozusagen bei der Umstellung nichts mit?
Nein. Okay. Der kriegt auch nicht mit, ob das ein XFS oder X3 liegt vom Dateisystem. Das hat damit nichts zu tun. Er kriegt es vielleicht mit, weil er schneller geliefert kriegt, seine Daten, die er haben will. Und für ihn ist das völlig transparent. Sonst noch was von Ihnen? Ganz hinten.
Kann man einfach Daten aus einem Cyrus in einen DarfCod bekommen oder ist das Aufwand?
Das ist kein Aufwand. Es gibt ein Skript Cyrus to DarfCod, das übrigens hier von den Kollegen von der TU Berlin mal geschrieben worden ist, vor vielen, vielen Jahren. Und das liest natürlich dann die Cyrus-Datenbank aus, ne? Weil da stecken ja auch Unique-IDs und Flags in dieser Datenbankstruktur vom Cyrus drin. Und das liest das einfach aus und konvertiert das Ganze in ein MailDir-Format. Also das heißt Cyrus to DarfCod, das heißt, glaube ich, Cyrus to MailDir, glaube ich, irgendwie sowas. Schick eine Mail, dann schicke ich den Link dazu zu. Da hatten wir mal irgendwie ein, zwei Bugs bei einem Kunden entdeckt, die mit komischen Foldernamen zu tun hatten. Die sind gefixt. Seitdem haben wir eine Version, die wir seit Jahren ständig einsetzen. Die hat uns nie im Stich gelassen, die immer einfach funktioniert hat, egal in welchen Größenordnungen. Und damit kann man das sehr entspannt migrieren, weil das ist dann halt von der Migrationszeit das, wie lange man braucht, um die Daten zu lesen und zu schreiben. Also wenn Sie dann 3 Tera migrieren, dann dauert das halt seine 3-4 Stunden, aber einfach, weil die Platten das einmal schaufeln müssen. Ansonsten ist es ein Perl-Skript, was links liest und rechts schreibt und das geht tatsächlich sehr entspannt. Dann haben sie es halt im MailDir-Format und dann müsste man halt überlegen, wenn man das will, ob man vom MailDir in das MD-Box-Format weiter wandelt sozusagen. Einen direkten Weg gibt es nicht. Aber wie gesagt, MD-Box ist auch, glaube ich, wirklich nur für eher spezielle Fälle wirklich relevant oder man will wirklich damit spielen.
Wie ist das bei dem MD-Box-Format, wenn du das gesippst? Du hast gesagt, der DarfCod erkennt, es ist gesippt, aber kann ich das jetzt von Hand einfach gesippen und stimmen dann die Indexe noch, weil die gesippte-Datei ist prinzipiell anders formatiert.
Also das kannst du auch nicht entpacken. Das kann ich so beantworten, dass du es nicht entpacken kannst, weil, soweit wie ich reinguckt habe, ist nicht die M-Datei gepackt, also die M25, sondern in der M25 sind es gepackte Blöcke.
Also das macht der DovCut selber?
Ja, ja, der DovCut macht das alles. Ja,
das war nicht im Vortrag. Ich dachte, ich gehe da so mit Gesel, mit
nein,
Feind über mein Verzeichnis.
Dann war ich davon ein bisschen schnell. Nein, ich setze einfach einen Flag, Plug-in Zlib, und dann liest und schreibt er halt automatisch gezippt. Und beim Lesen ist ihm egal und beim Schreiben wird er halt immer sippen. Das macht er. Aber er würde dann, wenn er eine neue Mail in seine M-Datei anhängt, ist nur noch so ein kleiner Header sozusagen, der ist quasi Klartext, und dann beginnt der Binärblock mit den gepackten Daten. Also das M-File selber kann ich nicht auspacken, sondern es beinhaltet viele gepackte Elemente sozusagen. Aber auch davon kriege ich nichts mit. Im Mail-Dir ist es recht einfach. Da kann man tatsächlich sagen, im Mail-Dir geht zip Sternchen. Ja, und dann packt er die alle einmal durch sozusagen. Das ist sehr trivial. Da könnte ich per Hand ran. Im M-File muss ich es mit DovCut machen. Das ist tatsächlich ein bisschen tricky, weil es gibt kein Feature bei DovCut. Da habe ich mit Timo schon viel diskutiert, nach dem Motto, ich habe nämlich gesagt, kann doch nicht so schwer sein. Er sagt, doch, doch, doch. So einfach ist das nicht. Glauben wir ihm mal. Um eine vorhandene M-Box-Datei zu zippen. Ich dachte so, Mensch, Desync, gehst du rein und rüllst das einfach mal rum im laufenden Betrieb, mach doch. Das geht komischerweise nicht. Also ich kann Mail dir machen und gezippt dann schreiben dabei. Also was man bräuchte wäre, ich lese eine M-Box-Datei oder MD-Box-Datei, schreibe sie an einen anderen Ort, gepackt, und kopiere sie dann wieder zurück. Das wäre halt der Weg, wo man ein vorhandenes System in sich packen kann, indem ich so eine Pseudo-Konvertierung nach sich selber einmal mache. Aber ich kann nicht in die Inbox reingehen und sage, pack mir die in sich mal durch. Warum? Auch immer.
Ja.
Bitte.
Ja.
Entschuldigung. Ja. Die Frage war, wie groß das Risiko eines Problems ist, wenn ich jetzt sippe, ja, und mir dann mein Dateisystem korrupt ist und meine Daten verliert. Das liegt natürlich erstmal so ein bisschen nahe, das zu befürchten, dass es das nicht besser macht. Glaube ich aber gar nicht mal dran, weil ich kann entweder die Datei lesen oder ich kann sie nicht lesen. Egal, ob mein ASCII-Text dann drinsteht oder SIP-Text sozusagen drinsteckt. Deswegen verliere ich ja nicht mehr Daten. Ja? Also ich sehe da keinen Unterschied, dass du dadurch ein höheres Risiko hast, an Daten nicht mal ranzukommen, wenn du wirklich ein kaputtes Dateisystem hast. Weil an der Stelle ist ja eh egal eigentlich, was in den Daten dran steht, in den Dateien drin steht. Entweder kannst du ran oder kannst nicht ran. Und wenn du ran kannst, ist es ja wiederum auch egal. Und wenn du nicht ran kannst, ist es auch egal. Ja. Hier war, irgendjemand habe ich gerade ausgelassen, Entschuldigung.
Ich habe eine Frage. Das Backup wurde ja mit AirSync realisiert.
Ja.
Und in dem Vortrag vorher haben wir von dem Desync gehört.
Ja.
Damit könnte man das auch machen, oder nicht?
Damit kann man das auch machen, dann auch schön im laufenden Betrieb. Dass wir das nicht mit Desync machen, hat ein paar verschiedene Gründe. Zum einen, weil wir einfach seit 10 Jahren das mit AirSync machen. Das läuft. Wir haben da unsere Mechanismen und wissen, wie es läuft. Das Desync, das gibt es noch nicht so lange. Und da gab es tatsächlich auch noch, also im letzten Herbst hatten wir da noch so ein paar komische Verhaltensweisen in Desync, die das nicht so ermöglicht hätten, wie wir das gewollt hätten. Auf meiner langen Liste steht, irgendwann mal genauer zu überlegen, ob ich es wirklich mit Desync mache. Was wir mit AirSync halt noch machen, gibt es da so diverse R-Snapshots oder AirSync-Tools auch von uns oder von anderen so Skripte, die da so Snapshot-Versionen machen über Hardlink-Tricks. Ja? Das geht mit dem Desync natürlich nicht. Also wir ziehen ja nicht nur den Mail-Storage einmal ein Verzeichnis rüber, sondern was wir machen, ist, dass wir die ganzen Backup-Verzeichnisse über Nacht verhardlinken in verschiedene Versionen, sodass wir tatsächlich 7 Tage oder 10 Tage die verschiedenen Versionszustände eines Postfachs rückgehen können, ohne 7 oder 10 Mal den Platz davon zu benötigen. Weil nur geänderte
Dateien. Das würde mit Desync ja auch gehen. Da hat man neue Dateien und die kann man per Hardlink auch wieder. Das wäre das Gleiche, denke ich.
Ja, könnte man vielleicht auch, das habe ich noch nicht probiert, ob das geht oder ob es irgendwas gibt, was da ihn verwirrt oder was das verhindern könnte. Prinzipiell müsste es gehen, ja. Es wäre aber ein anderer Prozess sozusagen, weil man dann das AirSync und das Linken trennen müsste, was bei uns momentan ein Prozess ist, weil es ein bisschen schneller ist. Jetzt, wo er in 20 Minuten durch ist, denke ich darüber auch gerne wieder nach. Davor hätte es vielleicht eine Stunde länger gedauert und die hatten wir einfach nicht. Da war einfach das Limit erreicht. Mittlerweile würde ich es neu so versuchen. Bitte. Ja. Die Frage war nochmal für alle, ob eben gerade, wenn man dann halt die gepackten Daten sozusagen auf Viren und so weiter prüfen muss, ja, wenn man auf der Filesystemebene angeht, ob das dann nicht eben eine zusätzliche Belastung ist, um das Ganze nochmal anzugehen. Nee, eigentlich nicht, weil zum einen auf dem Mail-Server scanne ich ja die E-Mails, bevor sie in die Inboxen kommen. Ja, das habe ich ja im SMTP-Strom als Relay irgendwie drin und filter das, ja noch lange, bevor da irgendwas gepackt wird oder nicht gepackt wird. Ich gehe auf dem Mail-Server ja eigentlich nicht hin und filter den ganzen gespeicherten, in dem Fall 12 Terra, Inbox-Verkehr dadurch, ob da irgendwo virale Dateien irgendwie drin sind oder sowas. Ja. Insofern mache ich das ja nicht. Aber selbst wenn ich das machen würde, muss man sich nochmal klar machen, ich lese dann nur noch 8 Terra statt 12. Das ist weniger I.O. Die Alternative ist, ich müsste 12 lesen. Das belastet meinen SAN viel mehr und dauert auch viel länger. Es ist viel schneller, 8 Terra zu lesen und auf 12 auszupacken auf den CPUs, die sich eh langweilen, als 12 Terra zu lesen und nur den Virencheck zu machen. Insofern, selbst dann oder gerade dann wäre auch das immer natürlich noch ein Geschwindigkeitsgewinn und gerade kein Nachteil. Verstanden? Gut, das ist jetzt Geschmackssache. Da muss ich an der Stelle auch sagen, also bin ich ISP, ja, und wenn ich einen Virenkiller über 12 Terra schicke, dann ist er nach 12 Stunden noch nicht fertig. Also wir scannen die, wenn die reinkommen, auf Spam und Viren, wie man das so macht. Nach 5 Minuten haben die Nutzer das eh in der Inbox abgerufen. Also warum soll ich die ganzen alten Daten, ja, Urlaub Rodders 2007, bitte zweimal am Tag auf Viren scannen? Ergibt eh keinen Sinn. Und wenn Viren drin sind, dann aus den letzten 2 Minuten aus der Inbox und die hat er abgerufen, bevor ich da jemals vorbeikommen kann. Und du hast die Eckdaten gesehen. Da jetzt noch ein Echtzeit-File-Access-Viren-Scanning zu machen, total aussichtslos. Schlichtweg nicht möglich. Kann man als Firma mit 300 Leuten anders handhaben, ja, dann sagt man aber auch aus meiner Sicherheit, hier sage ich, das ist ein Hosting-Cluster, der Kunde muss selber einen Virenkiller haben. Das kann ich einfach nicht leisten in so einem Setup. Das ist auch physikalisch nicht machbar. Noch was? Sie wollen nicht rausgehen, wa? Wir haben ja zum Glück Open End hier. Nö. Ja, dann danke ich. Wünsche noch einen schönen Nachmittag. Kann noch kurz erwähnen, dass wir immer Leute suchen, falls Sie Lust auf berufliche, örtliche Veränderungen haben wollen. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns bei Gelegenheit irgendwann mal wiedersehen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.